Stelle, die ich ausgewählt habe, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5, sind eingebettet in dieses wunderbare Thema des ganzen Johannesbriefes, der Liebe. Und zwar, die zentrale Botschaft dieses Briefes ist ja die Liebe Gottes zu uns, unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu den Menschen. Ich zitiere da ein paar Verse aus 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Aus der Hoffnung für alle. In Vers 19, wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Vers 21, vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Und dieses Geschenk der Liebe Gottes, das bekommen wir dadurch, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen. Das ist eingebettet in der Wiedergeburt. An dem Punkt, wo wir selber erfahren haben, dass als wir noch in der Dunkelheit lebten, sein Licht kam und sein Licht uns durchdrungen hat und auf einmal unser Leben sich verändert hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch so stattgefunden hat, diese lebensverändernde Begegnung Jesu. Aber für mich war das tatsächlich so wie ein Licht in der Finsternis, wo ich orientierungslos war, teilweise hoffnungslos, aber ganz besonders in einer Situation, wo ich gar nicht wusste, wofür lohnt es sich überhaupt zu leben. Und da kam auf einmal Gottes Liebe und hat Veränderung bewirkt, Erneuerung bewirkt. Und dazu steht in Johannes 1, Vers 7, leben wir im Licht, also in diesem Licht der Wiedergeburt, heraus aus der Finsternis, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das ist die Basis der Liebe Gottes, wo wir wie auf einem Fels drauf stehen können. Und wenn es darum geht, zu überwinden, dass Glaube überwindet, dann geht es auch darum, wie wir diesen Glauben überwinden können, mit wem wir diesen Glauben überwinden können. Und jetzt lese ich uns mal den Predigttext vor, den wir jetzt in diesem Kontext natürlich hören wollen. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn nur wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Zuallererst mal, wenn dieser Predigttext, der Bibeltext, den Begriff die Welt benutzt, was ist dann damit gemeint? Es ist nicht damit gemeint, die Schöpfung Gottes, dass Gott die Welt geschaffen hat, sondern der Zustand dieser verlorenen Welt. Eine gottlose Welt, eine Welt, in der nicht Liebe, Glaube, Hoffnung regiert, sondern eher Macht, Machtmissbrauch, wo Dinge wie Ruhm und Reichtum im Mittelpunkt stehen. Also das große Ich. Was kann ich haben? Was gibt mir das Leben? Wofür möchte ich mein Leben investieren? Dieses ganz große Ich, was losgelöst ist von Jesus. Natürlich wissen wir, ich hoffe, dass wir das wissen, dass genauso real wie Gott ist, dass auch der Satan real ist. Und ich weiß, dass in vielen Gemeinden gar nicht mehr darüber gesprochen wird. Es wird von der Liebe Gottes gesprochen, aber nicht mehr davon, dass es diesen Widersacher unseres Herrn genauso gibt. Und er wird auch Diabolo genannt, der Verwirrer. Und ich denke, wenn wir unsere Welt angucken, dann merken wir, wie Verwirrung herrscht in unserer Umgebung. Wie gottgegebene Werte sich total verändern. Habt ihr vielleicht vor einer Woche vernommen, als der Papst zitiert worden ist, oder man hat auch eine Sequenz im Fernsehen gesehen, wo er gesagt hat, dass für ihn Abtreibung dasselbe ist, wie einen Auftragskiller zu bestellen, der dann jemanden ermordet. Und das war ein Riesenaufschrei in den Medien. Wer die Heute-Show gesehen hat, auch da hat man sich lustig gemacht über den Papst und seine Aussagen. Und man hat doch gehofft, dass das doch ein liberaler Papst ist, der die Dinge verändert. Und so haben sich Werte langsam verändert. Vor 30 Jahren, denke ich, war für die meisten Menschen noch klar, dass Abtreibung Mord ist. Aber mittlerweile, nö, mein Bauch gehört doch mir. Und die Mutter kann entscheiden, was der Wert des Menschen in ihrem Bauch ist. Ob das lebenswert ist oder nicht mehr lebenswert. Und da geht es ja gar nicht um Leben- und Todsituationen. So nach dem Motto, wenn das Kind ausgetragen wird, dann ist die Gefahr sehr groß, dass die Mutter und auch das Kind stirbt. Sondern es geht nach, passt das Kind in meine Lebenssituation im Moment? Nö, im Moment passt es nicht so. In 2 Jahren wäre das vielleicht okay gewesen, aber jetzt passt es mir gerade nicht. Und so entscheidet der Mensch, dass die Würde des Menschen nicht unantastbar ist, sondern nein, das Kind in mir darf sterben, muss sterben, weil es mir nicht passt. Natürlich definiert man das so, dass dieses Kind im Bauch ja noch kein wirklicher Mensch ist. Und das sehen wir natürlich anders, hoffe ich. Aber so sehen wir, Werte verschieben sich. Unsere Welt entwickelt eigene Werte, eine eigene Sexualethik, einen eigenen Umgang mit was ist wahr und was ist nicht wahr. Und wir als Christen sind da ganz schön herausgefordert. Und ich weiß, dass es auch nicht vor uns Halt macht. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich zum Beispiel mittlerweile über Abtreibung denkt. Wie denken wir als Gemeinde oder wir persönlich über den ganzen Bereich Gender, über gleichgeschlechtliche Ehebeziehungen? Wie denken wir darüber? Und wenn wir da vielleicht sogar eine klare Meinung in unseren Gedanken haben, dann ist das ganz oft so, dass wir uns überhaupt nicht trauen, darüber zu reden. Denn wenn wir Stellung beziehen, dann würden wir ganz schön Schelte bekommen. So wie der Papst in den Medien, würde man dann auch uns in die Ecke der Fundamentalisten hineindrücken. Und Fundamentalist zu sein, ist ja ein Schimpfwort heutzutage. Eigentlich heißt das doch nur, wir stehen auf einem Fundament und unser Fundament ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Aber Fundamentalist ist ein Schimpfwort. Natürlich kommt das durch den Extremismus im Islam, wo dieses Wort so stark auch durchmissbraucht worden ist. Aber trotzdem, wage es doch mal zu sagen, also meine Meinung ist das auch, wenn der Papst sagt, dass das Auftragsmord ist, wage das doch mal öffentlich in unserer Stadt zu sagen. Oder dass du denkst, dass Sexualität in die Ehe hineingehört, als Beispiel. Das sind Dinge, die sind scheinbar antiquiert. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie ihr darüber denkt. Und mir geht es auch überhaupt nicht darum, mit dem Finger zu zeigen. Zu sagen, guckt mal, die sind falsch oder diese bösen Sünder. Denn auch Jesus würde überhaupt nicht so mit Menschen umgehen, die ein völlig anderes Lebensverständnis haben. Jesus war ja bekannt als der Freund der Sünder. Es wird ja auch sehr klar gesagt, als die Pharisäer sich getroffen haben und Jesus war dann bei Menschen, bei Zolleinnehmern, bei denen, die verrucht waren in der Gesellschaft. Da waren vielleicht sogar ehemalige Prostituierte. Auf jeden Fall hat er mit ihnen intensiven Kontakt gehabt. Und sofort wurde gesagt, guckt mal da, das ist ein Freund der Sünder. Und das war ein Makel. Damit wollte man sagen, dieser Typ, der behauptet, dass er von Gott ist, aber schau doch mal, er hat Kontakt mit Sündern, er ist sogar ein Freund von Sündern, der kann doch nicht von Gott sein. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Wenn Jesus in uns lebt, wenn sein Geist durch die Wiedergeburt in uns lebt, dann ist auch unsere Berufung, Freund von Sündern zu sein. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Sünde oder Fehlverhalten bejahen. Aber das bedeutet, dass wir uns mit den Menschen auseinandersetzen. Dass wir die Liebe Jesus ihnen gegenüber ausleben. Dass wir Raum schaffen in unserem Herzen. Und nicht, dass wir einfach nur sagen, ja, du darfst in unsere Gemeinde kommen, am besten setze dich nach hinten, da störst du niemanden und hinterher beim Kaffee darfst du auch einen Kaffee umsonst haben und dann bitte geh deines Weges, du bist hier nicht so sehr gewünscht. Nein, das heißt, wir öffnen unser Herz und unsere Arme für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen oder die vielleicht auch einen Weg gehen, den wir nicht unbedingt ideal finden. Und wir begleiten Menschen, wir öffnen nicht nur unser Herz, sondern wir bieten auch Hilfe an. Wir versuchen, ihnen auf den Weg mit Jesus zu helfen. Oder wenn sie auf dem Weg mit Jesus sind, also wenn sie Jesus lieb haben und sie sind in mancherlei Schwierigkeiten, dann wollen wir sie durchtragen und ihnen helfen. Und Mohammed ist für mich ein wunderbares Beispiel. Wie viele Monate hat er uns teilhaben lassen an den Schwierigkeiten, die er hatte mit seinen Söhnen, dass sie nicht herausgelassen wurden aus dem Land, dass alle aufstanden und gegen diese Zurückführung oder die Zusammenführung vom Vater und Söhnen war. Behörden, Institutionen, alle haben sich dagegen aufgemacht. Aber Mohammed hat geglaubt. Er hat Gott geglaubt, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und er hat uns mit hineingenommen in den Prozess. Und wir haben gebetet. Und ich weiß nicht, wie glaubensvoll ihr gebetet habt. Also ich war manchmal nicht so glaubensvoll. Wenn man dann schon wieder von Christian Miss so eine lange E-Mail bekam von Unmöglichkeiten, ja, dann ist mein Glaube oft so ein bisschen in die Hose gerutscht. Dachte ich mir, oh, wie soll das gehen in diesem korrupten System? Wie soll das möglich sein? Und heute steht er hier mit seinen Söhnen. Und ihr habt mit Recht applaudiert, denn das war ganz klar ein Eingreifen unseres lebendigen Gottes. Ein Glaube, der Widerstände überwindet. Was auch hier deutlich wird, dass es wirklich im Glauben darum geht, Jesus ähnlicher zu werden. Und auch das, denke ich, wird manchmal viel zu wenig betont. Viele Menschen würden sich als Christen bezeichnen, weil sie in Kirchen gehen, weil sie vielleicht auch die Bibel lesen, weil sie auch beten. Aber die Bibel hat schon ein sehr eindeutiges Verständnis von dem, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und darin ist ja auch schon dieser Begriff drin, nachfolgen. Es geht um Nachfolge. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Das war ja das Thema unserer letzten Wochen, ne? Ähnlicher. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und da möchte ich gerne aus 1. Johannes 2, die Verse 4 bis 6 lesen. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist schon ein relativ hoher Anspruch. Es geht nicht nur darum, Gott cool zu finden, sondern darum, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Sich nach dem richten, was Gott gesagt hat. Also das ist was Aktives. Das bestimmt unseren Alltag. Nicht den Gottesdienst, natürlich auch. Aber es geht nicht um Gottesdienste oder um Bibelstunden. Es geht um meinen ganz normalen Alltag. Es geht um die Widerstände, die ich erlebe am Arbeitsplatz. Vielleicht in der Familie, in der Gesellschaft, in meinem ganz normalen Alltagskontext. Und da sagt uns das Wort Gottes, überwinden kann Glaube nur, wenn Glaube aktiv wird, wenn wir Jesus ähnlich werden, wenn wir ihm gehorsam sind. Auch so ein Wort, ne? Gehorsam. Wer hört das schon gerne? Gehorsam, ist das nicht was, ja, was aus dem Altertum, ne? Wer will Gehorsam? Ich will frei sein. Ich will, jeder kann doch machen, was er denkt, was er glaubt. Jeder ist doch, ja, frei. Wir denken, dass Freiheit bedeutet, dass jeder machen kann, was er will. Das Wort Gottes sagt, dass wen der Sohn Gottes frei macht, frei von Sünde und Schuld, dass der wirklich frei ist. Also echte Freiheit bedeutet nicht zu tun und zu lassen, was du willst, was ich will, sondern unter die Herrschaft Gottes zu kommen, mich frei machen zu lassen durch das Blut Jesu und zum Nachfolger, zum Jünger werden. Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn nur der daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Seine Gebote halten ist nicht schwer. Die meisten würden ja sagen, doch, das ist ganz schön schwer. Also Gott gerecht zu leben, das schaffe ich gar nicht. Also seine, wer kann denn schon seine Gebote befolgen? Das höre ich ganz oft. Ja, das stimmt. Aber warum sagt denn das Wort Gottes dann, dass seine Gebote befolgen nicht schwer ist? Weil das ist verknüpft mit einer Person, mit Jesus Christus. Wir können nicht aus uns heraus Gottes Wege befolgen, Gottes Gebote befolgen. Wir brauchen den lebendigen Gott, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unsere Schuld getragen hat, die wir getan haben, die wir tun und die wir tun werden. Natürlich ist das keine Rechtfertigung für, ich lebe, wie ich will. Ne? Da ist doch Vergebung und somit kann ich jeden Tag mein eigenes egoistisches Leben führen und am Abend hole ich mir die Vergebung bei Jesus ab. Nein, darum geht es darum, wir sollen ihm nachfolgen. Wir wollen ihm ähnlicher werden und das geht nur dadurch, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Wenn unsere Liebesbeziehung zu ihm geprägt ist von Gebet, von Vertrauen, von Intimität. Das sagt ja schon Liebesbeziehung. Liebesbeziehung hat ja was mit Intimität zu tun. Und das ist eins meiner größten Herausforderungen im Alltag. Die Intimität, die Liebesbeziehung zu Jesus. Weil da sind so die ganz kleinen Dinge, der Stress des Alltags, die Herausforderungen des Alltags, die oft mir diese Intimität rauben wollen. Und wenn ich das sage, Intimität mit Gott, meine ich nicht, dass wir unsere Zeiten einhalten müssen. So nach dem Motto, morgens stille Zeit bedeutet so und so lange beten, so und so viel Bibel lesen und, und. Natürlich gehört Gebet und Bibellesen zum Glauben dazu. Aber das hat nichts mit Pflicht zu tun, sondern eher damit, dass ich mich durchdringen lasse von der Liebe Gottes. Und das merke ich dann ganz häufig, wenn ich dann realisiere, ich komme in meinem Alltag nicht klar. Ich bin an einem Punkt, wo Jesus gar nicht so eindeutig den Tag bestimmt in meinem Leben, dann kann ich immer wieder sagen, Jesus, du bist doch meine Stärke. Du bist doch mein Herr. Und dann kann ich innerlich ein Stückchen entschleunigen und zurücktreten und sagen, Herr, führe mich durch diesen Tag. Für mich ist Gebet nicht unbedingt etwas, was ich auf den Knien verbringe. Für mich ist Gebet Alltagsgespräch, mein Alltag mit Gott besprechen. Und das ist manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv. Aber ich denke, das ist es, was wichtig ist, dass wir uns durchdringen lassen im Alltag durch die Liebe Gottes. Die persönliche Beziehung ist sehr entscheidend an dem Punkt, aber auch die geschwisterliche Beziehung, das Miteinander. Auch das können wir ganz klar bei der Geschichte mit Mohammed erkennen. Wir als Geschwister haben hinter ihm gestanden, wir haben gebetet, wir haben vielleicht mehr getan, als er gebetet. Wir haben ihn persönlich ermutigt, ihm Zuspruch gegeben, gesagt, das schaffen wir schon. Und daher ist auch die Gemeinschaft unter uns extremst wichtig. Und ich habe euch das schon öfters gesagt, Gemeinschaft ist nicht im Gottesdienst gemeinsam eine Predigt hören. Das beginnt hinterher, das beginnt im Alltag. Haben wir denn noch wirklich gute, intensive Beziehungen zueinander? Sind wir an einigen Punkten unseres Lebens offenbar voreinander? Oder spielen wir alle ein gutes, frommes Spiel? Uns geht es doch allen so gut. Oder lassen wir teilhaben an unseren Lebenskämpfen und sagen, bete doch mal mit mir. Das ist eine schwere Situation für mich. Ich brauche da Gottes Eingreifen, aber ich brauche auch dein Gebet. Und so gerüstet, in der Liebe Gottes verwurzelt, in der Liebe der Geschwister verwurzelt, sind wir gerüstet, in unserer orientierungslosen Zeit Orientierung zu bekommen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Gemeinde und für unser Umfeld. Denn, ihr Lieben, wenn nicht wir Orientierung geben in unserem Lebensumfeld, wer denn dann? Die Welt, so wie sie die Bibel an diesem Ort, an dieser Stelle beschreibt, die ist orientierungslos. Und die Menschen rennen voller Freude, zumindest äußerlicher Freude, ins Verderben. Und wir wagen es nicht zu sagen, hört mal, da ist doch noch ein ganz anderer Weg. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir mit der Kraft Gottes auch diese Widrigkeiten überwinden, unsere persönlichen Widrigkeiten, die uns schweigen lassen, die uns oft auch lieblos sein lassen, dass wir das überwinden und sagen, Herr Jesus, mit dir zusammen wollen wir in dieser Welt Orientierung bringen. Und wir werden jetzt das Abendmahl feiern und ich denke, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, ganz neu zu sagen, Herr, du bist nicht nur für mich und meine Sünden am Kreuz gestorben und nicht nur ich brauche heute Reinigung und Vergebung und Stärkung, sondern du bist auch für all die gestorben um mich herum, für meine Geschwister und für die, die es noch gar nicht sind. Und lass mich im Abendmahl ganz bewusst wieder diesen Glauben in Empfang nehmen, dass ich ein Teil des Lichtes, dein Lichtes in dieser Welt bin. Amen.